Und meine Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Sie hören nun unseren deutschen Ehrengast, Herrn Dr. Herbert Franke. Now, ladies and gentlemen, may I have your attention, please? You will now hear the speech of our guest of honor, Germany, Dr. Franke. His speech will be in German. All of you who are not able to follow the speech in German correctly can have a complete translation of the speech later on in the committee's room. Thank you. Dr. Herbert Franke.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass ich mich einer sehr ungewohnten Sprache, zumindest hier für Heidelberg, bediene. Das geschieht aufgrund einer Bitte von amerikanischen Kollegen, die den Wunsch geäußert haben, ein wenig Deutsch zu lernen. Meine Damen und Herren, in der letzten Zeit konnte man die Feststellung machen, dass sich das Interesse in der Öffentlichkeit immer mehr Zukunftsthemen zuwendet. Und ich würde hier zwei Erscheinungen erwähnen. Die eine Erscheinung ist die Zukunftsforschung und die andere Erscheinung die Science Fiction. Ich darf vielleicht einige Worte zuerst über Zukunftsforschung sagen. Und ich darf sagen, dass ich damit nicht die Initiativen meine oder jedenfalls nicht Ihnen den Schwerpunkt zuordnen möchte, die sich äußern in Institutsgründungen oder in der Schaffung von Vereinen, sondern ich meine hier die allgemeine, präzise und wissenschaftliche Beschäftigung mit Zukunftsthemen, die sich in alle Kreise unserer Gesellschaft hineinziehen könnten und sollten. Ich glaube, es ist sehr wichtig für die Allgemeinheit zu lernen, dass man die Zukunft nicht wie ein unveränderliches Schicksal ansehen soll, sondern als ein gestaltbares Medium. Und wenn wir auf diese Eingriffsmöglichkeit nicht verzichten wollen, dann ist es nötig, das Wirkungsgefüge zu verstehen, indem wir gemeinsam mit der Technik einbezogen sind. Und ich meine, dass dazu nicht zuletzt das Verständnis von naturwissenschaftlichem Gedankengut und naturwissenschaftlicher Denkweise gehört. Nun einige Worte zur Science Fiction. Als Science Fiction Autor konnte ich feststellen, dass etwa seit 1 bis 2 Jahren das Interesse gewachsen ist, dass man hier jetzt sogar Gelegenheit hat, in Zeitschriften Science-Fiction-Geschichten unterzubringen, was sehr erstaunlich ist. Und ich glaube, dass auch diese Erscheinung zusammenhängt mit einer gewissen Umwälzung im Denken, in dieser Zuwendung zur Zukunft, die ich erwähnt habe, dass man sich einfach zu interessieren beginnt für das, was sein wird. Und ich glaube, dass dieses Interesse auch für Science Fiction, für diese Art der Beschäftigung mit der Zukunft, die in Science Fiction ihren Ausdruck findet, sehr wichtig ist, weil sie uns nämlich am utopischen Denken übt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Denkweise kennenzulernen, sich auseinanderzusetzen mit dem Möglichen und kritisch zu untersuchen, wo die Grenzen des Möglichen sind und wo die fantastische Seite beginnt. Und natürlich nicht nur in der Science Fiction, sondern gerade im Hinblick auf das Leben in der Zukunft und im Hinblick auf die Entscheidungen, die zukunftsbestimmend sind und die wir heute bereits treffen. Nun, es gibt noch einen engeren Zusammenhang zwischen Science Fiction und Zukunftsforschung. Er könnte etwa so aussehen: Man könnte sich als Basis eine Vorhersage der Zukunftsforschung wählen. Man könnte eine Konfliktsituation suchen, die aus dieser Erscheinung, aus dieser Entwicklung erwächst. Man könnte versuchen, diese Konfliktsituation zu konkretisieren an einem erfundenen Beispiel mit handelnden Personen, also diese Modellvorstellung durchzuexerzieren mit allen Möglichkeiten vom Abenteuerlichen bis zum Ethischen hin, die sich dabei bieten. Und ich glaube, dass wir hier in der Science Fiction eine Möglichkeit haben, die der Wissenschaft nicht so gut geboten wird. Wir können zum Beispiel auf Dinge hinweisen, auf Möglichkeiten hinweisen, die man wissenschaftlich noch nicht ableiten kann, nicht begründen kann. Und das können Hoffnungen sein, das können Befürchtungen sein. Und man kann, ohne nun begründen zu müssen, warum das zwingend zu einem solchen Ergebnis führen kann, diese Entwicklungslinie nachzeichnen und andere auf so etwas aufmerksam machen. Und dadurch, glaube ich, ist ein Beitrag dazu geleistet, dass unsere Wege nicht mehr so ins Unbestimmte führen müssen, wie das bisher der Fall war, sondern dass man rechtzeitig mit einer Diskussion der Möglichkeiten beginnt, die uns erwarten. Ich darf vielleicht hier erwähnen, dass ich nicht die Meinung vertrete, dass diese Art von Science Fiction die einzig mögliche oder die bestmögliche wäre. Ganz im Gegenteil, ich meine, dass im Bereich der Kunst und Literatur im weitesten Sinn gesehen es außerordentlich wichtig ist, dass alle Möglichkeiten der Arbeitsweise, des Vorgehens, der Thematik, der Probleme ergriffen werden und dass die verschiedensten Richtungen angeboten werden. Nur dann erhält sich eine solche Erscheinung wie Kunst oder Literatur lebendig. Dass ich hier diese besondere Sparte heraushebe, hat nur den Grund, dass ich mich ihr besonders verbunden fühle und dass ich hier einige Konsequenzen für die Arbeitsweise sehe, der ich mich selbst bediene. Nun gestatten Sie mir bitte einige Worte über die Zukunftsforschung. Es gibt hier vielerlei Ansatzpunkte. Man kann, um Zukunftsentwicklungen abzuschätzen, nach vielen Richtungen gehen und von vielen Ansatzpunkten ausgehen. Und ich meine, dass einer dieser Ansatzpunkte, nicht der einzige, aber einer dieser Ansatzpunkte, die technische Entwicklung ist oder auch der technische Zustand von heute. Und dabei möchte ich Technik im weitesten Sinn des Wortes verstehen, also nicht nur Physikotechnik oder Chemotechnik, sondern auch Biotechnik oder Anthropotechnik. Und ich darf erwähnen, dass ich natürlich auch alle diese Methoden mit einbeziehen möchte, die sich durch die Kybernetik ergeben, die sich den Ausdruck finden in Kommunikation und Information und die weitere Auswirkungen finden in Bildung, Weiterbildung, Unterricht und dergleichen mehr. Auch hier sind es Methoden, die ihren Wesen nach technische sind, die einbezogen werden in die Praxis unseres gesellschaftlichen Lebens. Und ich glaube, dass gerade diese Seite sehr wichtig ist und es wert ist, durchdacht zu werden. Ein zweiter Punkt, der meines Erachtens dafür spricht, dass es legitim ist, von technischen Fragestellungen auszugehen, ist der, dass die Alternative, die uns meist geboten wird, die der Geschichte ist, und zwar nicht die Geschichte des Menschen, im weitesten Sinn von seiner Entwicklung vom Tierhaften her, sondern die Geschichte der Kriege, der Verträge, der Friedensschlüsse und dergleichen. Ich bin der Meinung, und in diesem Sinn stimme ich mit vielen Kollegen überein, dass viel wesentlicher für die menschliche Entwicklung die Geschichte der Erfindungen ist. Und um das an einem Beispiel zu demonstrieren, darf ich vielleicht erwähnen, die Erfindungen, die die Kommunikation betreffen. Und hier steht ganz am Anfang die Erfindung der Schrift, die Erfindung der Drucktechnik. Und sie reicht bis in unser Zeitalter des Fernsehens und des Rundfunks. Und ich kann das hier nicht näher ausführen, aber ich glaube, Sie können sich das selbst gut vorstellen oder vor Augen führen, in wie vielfacher Hinsicht diese Entwicklungen auf die Form unseres Zusammenlebens Eindruck gewonnen haben. Es ist heute nicht mehr in dem Maße möglich, wie vor einigen Jahrhunderten, Informationen zurückzuhalten, große Teile der Bevölkerung uninformiert zu halten, sondern es besteht mit Hilfe dieser technischen Mittel ein Zwang auf gewisse Dinge, die durch Informationsverbreitung in die Öffentlichkeit geraten, Rücksicht zu nehmen. Und ganz gleich, aus welchem politischen Grund beispielsweise irgendeine Maßnahme getroffen werden soll, diese vom Technischen her in unser Leben tretenden Erscheinungen müssen von jedem berücksichtigt werden. Nun, eine weitere und, wie ich meine, sehr gute Ausgangsbasis zur Zukunftsforschung wäre die Soziologie und auch die Psychologie. Und es ist etwas zu bedauern, dass von dieser Seite her relativ wenige Initiativen in diese Richtung getroffen wurden. Vielleicht gibt es eine Erklärung dafür, nämlich die, dass wir auf diesem Gebiet noch viel nachzuholen haben, was in Richtung auf eine Präzisierung der Denkmodelle weist, dass wir also einige Wissenschaften noch weiter vorführen müssen, weiterentwickeln müssen, bevor wir diese Zusammenhänge verstehen lernen. Und eine Wissenschaft, die meiner Meinung nach hier sehr wichtig ist, ist die Verhaltensforschung, die uns über viele Dinge Erklärungen gibt, über den Menschen, seine Verhaltensformen, seine Gefühle, auch seine ethischen Prinzipien, und die berücksichtigt werden müssen, wenn wir über die gesellschaftlichen Regeln und Erscheinungen diskutieren, die in der Zukunft auftreten werden. Und vielleicht sollte ich einen Punkt noch weiter herausheben, weil er oft nicht so richtig durchschaut wird, dass wir nämlich in einem System Mensch-Technik leben, dass wir ohne diesen technischen Apparat nicht mehr lebensfähig sind und dass es dadurch dazu gekommen ist, dass diese technischen Erscheinungen um uns herum in sehr starker Weise eingreifen auf unsere Denkformen, auf unsere Verhaltensformen, und dass wir daher verstehen müssen, dass diese nichts Invariantes sind, sondern dass sie einem steten Wandel unterworfen sind und dass dieser Wandel in Bezug auf die jeweiligen technischen Systeme nur verstanden werden kann. Und um wieder an einem Beispiel das klarzumachen, darf ich vielleicht erwähnen die Möglichkeit der Menschenzüchtung oder der Retortenkinder oder auch das Problem der Degeneration, der genetischen Entartung, die vielleicht dazu führen werden, dass wir uns nicht in der Weise vermehren, wie es heute üblich ist, sondern dass man beispielsweise eine Vermehrungslizenz benötigt, um überhaupt Kinder zu kriegen. Nun, das greift in sehr inniger Weise in unser Leben und unsere Denkformen, auch in unsere Ethik und Moral ein. Und Sie sehen, dass es erzwungen wird durch technische Möglichkeiten. Und diese technischen Möglichkeiten sind aber wieder erzwungen durch die biologischen Erscheinungen am Menschen und im Menschen. Und dadurch möchte ich verdeutlichen, dieses Prinzip der Rückkopplung, in dem wir leben, dieses Gegeneinander und Aufeinanderwirken von Mensch und Technik, dass wir verstehen müssen, dass wir durchschauen müssen, wenn wir vernünftige Voraussagen machen können. Es ist heute nicht mehr möglich, die Ethik und die Moral der alten Griechen auf unsere Welt von heute anzuwenden, obwohl man das, wenn man die Bildungspläne der Schulen durchschaut, eigentlich meinen müsste. Hier ist also ein Umlernsystem unbedingt nötig. Nun, nach diesen etwas allgemein gehaltenen Fragen, die ich behandelt habe, damit Sie sehen, in welchem Zusammenhang ich Science Fiction sehe, darf ich vielleicht auf zwei Fragen beispielhaft eingehen. Zwei Probleme, die in der Science Fiction oft auftreten, behandelt werden. Das eine Problem ist das der Weltraumfahrt, mit der ganz konkreten Frage: Ist Weltraumfahrt zu fernen Sonnensystemen beispielsweise möglich und wenn ja, unter welchen Umständen? Ein Thema, das sehr beliebt ist in der Science Fiction, das aber doch zur Frage herausfordert, wo ist hier die Grenze zwischen der Realität und der Fantasie? Hier befinden wir uns in diesem Zwischenbereich, wo auch die Meinungen der Wissenschaft geteilt sind, aber bisher hat die Wirklichkeit sich immer als fantastischer erwiesen als die Voraussagen von Wissenschaftlern. Die zweite Frage, die ich kurz behandeln möchte, ist die der maschinellen Intelligenz. Hier wäre das Stichwort Roboter anzuführen. Diese maschinelle Intelligenz, die tritt in den Science-Fiction-Romanen meist als Roboter vor uns hin, obwohl ich meine, dass diese Art der Realisation wahrscheinlich nicht ihren Ausdruck finden wird in dieser Art. Nun, vielleicht darf ich diese zwei Fragen ein wenig in Zusammenhang bringen. Ich glaube, dass im Allgemeinen die Meinung vorherrscht, dass die Weltraumfahrt uns die größten Überraschungen, den weittragendsten Umschwung in unserem Leben bringen wird, dass die Weltraumfahrt daher attraktiv ist oder viel attraktiver als alles andere für die Behandlung von Zukunftsproblemen, besonders in Form von Science-Fiction-Romanen oder Stories. Ich bin allerdings der Meinung, dass das nicht der Fall ist, dass es andere Entwicklungen gibt, die weitaus schwerer wiegen. Und eine dieser Entwicklungen ist die der Kybernetik, die Automatisierung, der Weg zur künstlichen Intelligenz. Und ein anderer etwa ist der Biotechnik, des Eingriffs des Menschen in die menschliche Integrität, in seine Vererbung und so weiter. Nun, vielleicht darf ich zuerst die Frage der künstlichen Intelligenz behandeln, um zu zeigen, wo hier die Grenzen sind. Intelligenz ist ein Begriff, in dem vieles subsumiert ist, zum Beispiel Gedächtnis oder logisches Denken, Entscheiden, Lernen, Ideen entwickeln und dergleichen mehr. Also kein einfacher Begriff, über dessen Zutreffen oder Wertigkeit leicht zu entscheiden wäre. Und diese vielen Möglichkeiten, die hier drinnen stecken, müssen wir überlegen, wenn wir die Frage diskutieren, ob es so etwas wie eine maschinelle Intelligenz geben kann und ob eine solche Intelligenz der menschlichen ebenbürtig werden kann oder nicht. Nun, dazu wäre etwa das Gedächtnis zu erwähnen, das sein Analogon im Speicher hat. Und Sie sehen, dass hier die Speicherung von Informationen durchaus maschinell zu bewältigen ist, wenngleich es natürlich Unterschiede gibt. Die Kapazität der maschinellen Speicher ist noch lange nicht so groß wie die des menschlichen Gehirns. Dagegen gibt es andere Eigenschaften von elektronischen Speichern, die vielleicht die Fähigkeiten des menschlichen Gehirns übertreffen könnten, etwa in der Zugriffszeit. Die Zugriffszeit, die nur Bruchteile von Sekunden erfordert, um die Information herauszuholen, ist weitaus geringer bei der Maschine als beim Menschen. Und dann hat man die Maschinenspeicher so gebaut, dass sie nicht vergessen. Sie haben also hier eine Fähigkeit, wie man auf den ersten Blick meinen könnte, obwohl ich glaube, dass auch das Vergessen können eine Fähigkeit ist, die unter Umständen den Maschinen später noch einverleibt werden muss. Ein anderer Unterschied zwischen den maschinellen Speichern und den organischen Speichern ist der, dass die maschinellen Speicher als sogenannte Adressenspeicher wirken. Das heißt, wenn man einen Begriff hervorholen will, dann muss man eine Adresse eintippen, eine Zahl, eine Kennzahl, und bekommt dann die Information heraus, die man gewünscht hat. Das funktioniert beim menschlichen Gehirn nicht so. Hier wird eine Information geboten, ein Begriff, eine Emotion, eine Situation, und das Gehirn sucht automatisch Begriffe heraus, die im Assoziationsfeld dieses Begriffes stehen. Die Frage ist nun, wäre es möglich, eine Maschine zu bauen, die ein assoziatives Gedächtnis hat? Und die Antwort ist durchaus ja, das ist möglich. dass man das nicht getan hat. Das hat seinen Grund. Natürlich ist es technisch schwieriger zu bewältigen. Aber das, was wir bisher bei Maschinen brauchen, ist kein Assoziationsspeicher, der natürlich eine gewisse Unbestimmtheit in sich hat, sondern es ist ein Adressenspeicher, der ganz präzise und genau das herausspuckt, was man gewünscht hat. Die Frage des logischen Denkens brauche ich nicht so ausführlich zu behandeln. Wir sind uns wohl darüber einig, dass in der Präzision der Logik und auch in der Bewältigung von schwierigen logischen Problemen die Maschine uns überlegen ist. Hier hat also die Maschine durchaus das erreicht, was der Mensch bereits beherrscht, und sie hat ihn wohl auch übertroffen. Ein anderer Punkt ist der des Lernens, und ich gehe auch hier rascher darüber hinweg. Prinzipiell wäre jede Eingabe von Informationen, etwa durch Lochkarten oder durch Magnetband, bereits ein Lernvorgang, eine Einverleibung von Information. Man würde natürlich unter Lernen meist das Lernen, das selbstständige Lernen durch Erfahrung verstehen. Und auch hier gibt es kybernetische Modelle, die solche Prozesse bereits nachvollziehen. Ich denke hier etwa an die Lernmatrix von Steinbuch. Nun wäre vielleicht noch zu erwähnen das kreative Denken, das Hervorbringen von Ideen. Und hier kann man oft hören, dass diese Art des Denkens den Maschinen wohl für immer verboten sei oder nicht zugänglich sei. Aber auch hier hat die letzte Zeit eine Wendung in der Meinung gebracht. Man würde heute im Sinn der Kybernetik als das Hervorbringen einer Idee einen Prozess sehen, bei dem man in einen Speicher weniger Information hineinsteckt, als herauskommt, oder in ein datenverarbeitetes System weniger Information hereinsteckt, als herauskommt. Das heißt, man gewinnt Information, man braucht Systeme, die die Information erhöhen. Und wir kennen heute solche Systeme, und wenn es auch relativ primitiv erscheint, was ich hier nennen kann, so ist das doch eine echte Maschine, die nicht klassisch ist, die nicht logisch arbeitet und die als ein kreatives System im einfachsten Fall zu verstehen wäre, nämlich ein Spielwürfel oder ein Roulette-Rad. Alles das sind Systeme, die den Zufall ins Geschehen hineinbringen, und das Hineinbringen von Zufall in ein System bedeutet immer eine Vermehrung von Information. Das heißt also, wir können, und das ist jetzt eine Zusammenfassung, die wichtigsten Begriffe, die in der Intelligenz subsumiert sind, durchaus im Prinzip maschinell nachvollziehen. Es ist hier keine prinzipielle Grenze zu erkennen, und daher ist eigentlich auch nicht einzusehen, warum eine Vorhersage wie die, eine Maschine, eine datenverarbeitete Maschine, kann einen Menschen prinzipiell nicht an Intelligenz übertreffen, unbegründet. Es gibt keinen Grund dafür, so etwas zu behaupten, wenn Sie das noch so oft in populären Büchern finden. Nun, eine andere Frage ist die der Quantität. Man kann natürlich sagen, diese qualitativen Begriffe sind zu realisieren durch die Maschine, aber wie steht es denn mit der großen Zahl der Elemente, die etwa im menschlichen Gehirn arbeiten? Es sind 10 Milliarden Schaltelemente, 10 Milliarden Nervenzellen, die hier zusammenwirken. Und die größten Computer, die wir heute haben, enthalten etwa 100.000 Schaltelemente. Das ist ein großer Unterschied noch, und die Frage ist die, könnte man vielleicht Computer bauen, die in der Zahl ihrer Schaltelemente dem entsprechen, was wir in der Natur bereits vorfinden? Wenn man diesen Gedanken realisieren wollte, mit den Mitteln, die uns heute zur Verfügung stehen, dann kommt man zu absurden Konsequenzen. Es würde sich herausstellen, dass ein solcher Computer mit einer so großen Zahl von Schaltelementen so groß wie ein Wolkenkratzer sein müsste. Er würde eine Hitze entwickeln wie ein Kraftwerk. Das Problem der Nachrichtenwege wäre bereits kaum mehr zu lösen. Das heißt, die einzelnen Informationen, die von einem Teil dieses Systems ins andere gebracht und weitergeleitet werden, die würden so lange Zeit in Anspruch nehmen, dass die Maschine inzwischen zu Pausen gezwungen ist, die ihren Ablauf empfindlich stören würden. Und schließlich wäre das Problem der Reparatur zu erwähnen. Man kann ausrechnen, dass ein System, das nach heutigen Gesichtspunkten funktioniert, ununterbrochen in Reparatur wäre. Es gäbe keine Zeit mehr, in der es normal funktioniert. Und Sie werden ja wissen, dass die heutigen Computer schon eine wenig angenehm große Zeit für solche Reparaturarbeiten erfordern. Nun, hier bei einer solchen Denkweise ist allerdings ein entscheidender Fehler unterlaufen. Man hat nämlich eine Zukunftsentwicklung, die man kritisch untersuchen wollte, zu realisieren versucht mit den Mitteln von heute. Und das ist immer falsch. Es wäre etwa so, wie wenn Sie eine Rakete mit Schießpulver betreiben wollten. Sie rechnen aus, wie weit Sie kämen, und Sie würden daraus den Schluss ziehen, dass es nicht möglich wäre, auf den Mond zu gelangen. Das heißt, wir müssen also, wenn wir hier überlegen wollen, ob eine maschinelle Intelligenz möglich ist, in der Größenordnung, wie sie der Mensch bereits zeigt, was dann für künftige Schaltelemente zur Verfügung stehen könnten. Wir müssen die Weiterentwicklung der Schaltelemente berücksichtigen. Nun, was käme da zustande? Wenn Sie sich auf Tabellen anschauen, zu welcher Kleinheitsordnung die elektronischen Schaltelemente gefunden haben, dann stellen Sie fest, dass hier ein linearer Abfall zu verzeichnen ist. Und wenn dieser Trend zur Miniaturisierung weitergeht wie bisher, dann sind wir im Jahr 1980 etwa in der Größenordnung der Gene in den Chromosomen der menschlichen Zellen angelangt und im Jahr 2000 bei einzelnen Atomen. Also wenn wir nichts anderes berücksichtigen als diese Kurve der Verkleinerung, dann müssten wir bereits im Jahr 2000 mit atomaren Speicherelementen und Verarbeitungselementen arbeiten können. Und dann hätten wir die Kleinheitsordnung des menschlichen Gehirns bereits weitaus übertroffen. Nun ist klar, dass eine solche Extrapolation kritisch durchleuchtet werden muss. Man muss sich überlegen, ob es nicht prinzipielle Grenzen dafür gibt, dass ein solcher Trend nicht anhält, dass er aufgehalten wird. Und man hat gewisse Anhaltspunkte dafür. Eine Grenze ist durch die sogenannte Entropie gegeben. Und vielleicht sollte ich das verdeutlichen durch Zufallsprozesse oder Zufallsstörungen, wie sie durch die Hitzebewegung der Teilchen verursacht werden. Diese Erscheinung verhindert es, dass man Schaltelemente beliebig klein bauen kann. Es gibt allerdings einen Ausweg, und der ist auch zu beachten, denn viele Berechnungen beruhen auf dieser Voraussetzung, dass wir bei normalen Temperaturen arbeiten. Sie können diese Störungsvorgänge weit hinunterdrücken, wenn Sie bei Tieftemperaturen arbeiten, und wenn Sie die Überlegung vornehmen, ob wir zur maschinellen Intelligenz vorwärts kommen werden, dann wird man zweifellos mit Computern und mit Speichern rechnen müssen, die in der Nähe der absoluten Temperatur operieren. Nun, es gibt noch andere Störungserscheinungen, etwa die sogenannten Quantenprozesse, die ich hier nicht im Einzelnen diskutieren möchte. Aber abgesehen von diesen physikalischen Überlegungen haben wir natürlich einen sehr stichhaltigen Beweis dafür, dass der Weg zur Miniaturisierung noch sehr weit vorführen kann, nämlich das Vorliegen von Molekülen, die als Speicherelemente und als datenverarbeitende Einheiten funktionieren. Und das sind die Eiweißmoleküle in den Zellen oder die DNS, die Desoxyribonukleinsäure-Moleküle in den Zellkernen. Es ist nachgewiesen, dass diese eine Funktion haben als Informationsträger und als Übermittlungsorgane von Information. Und hier haben wir den besten Beweis dafür, dass man in diese Größenordnung prinzipiell vorstoßen kann, dass zumindest kein naturwissenschaftliches Gesetz dagegen spricht, dass das möglich ist. Und gäbe es wieder zwei Möglichkeiten. Man könnte nach dem Vorbild der Natur weitergehen, im Sinne der Bionik, im Sinne dieser Technik, die organische Vorbilder verwendet, um technische Entwicklungen vorzutreiben. Oder man könnte einen eigenen Weg einschlagen. Und einer dieser Wege wäre etwa der zur anorganischen Molekularelektronik. Das heißt, Sie können bestimmte Moleküle nicht organischer Natur verwenden als Speicherelemente. Und warum das möglich sein kann, das lässt sich leicht plausibel machen. Diese Moleküle sind ja nichts anderes als elektrische Einheiten, in denen Ladungsverschiebungen vor sich gehen können. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass ein solches Element als datenverarbeitendes Element, als logisches Element etwa funktionieren kann. Das heißt, prinzipiell die chemisch-physikalischen Eigenschaften der Moleküle geben uns die Möglichkeit, sie in solchen datenverarbeitenden Systemen zu verwenden als Schaltelemente. Man könnte natürlich einwenden, wenn wir ein Elektronengehirn, um diesen Ausdruck zu verwenden, bauen wollen, das in der Größenordnung der Zahl seiner Elemente etwa dem menschlichen Gehirn entspricht, dann würden Generationen von Elektronikern ihr ganzes Leben hindurch am Zusammenbau arbeiten müssen. Und es wäre aus diesem Grund schon nicht möglich, ein solches Gebilde zustande zu bringen. Nun, auch hier ist wieder derselbe Einwand dagegen zu halten, nämlich der, dass selbstverständlich mit einem solchen neuen System der Verarbeitung, mit einer neuen Methode der Elektronik, auch neue Methoden der Konstruktion eingeführt werden müssen. Und zwar kann das nur die Methode der Selbstorganisation sein, die uns ja die Natur auch vorexerziert. Das heißt, man baut die Schaltungen nicht mehr, sondern man lässt die Schaltungen wachsen. Wir sind damit sehr in die Nähe von organischen Systemen gerückt und man könnte sogar darüber streiten, ob wir hier noch im Sinn einer klassischen Elektronik arbeiten oder ob hier nicht bereits so etwas wie eine künstliche Lebensform erreicht ist. Nun, man könnte also zusammenfassen, es spricht in der Technik und in der Physik nichts dagegen, dass man Systeme zusammenbaut, entwirft, konstruiert, die intelligenter sind als der Mensch, dass diese Fiktion, die so oft strapaziert wird in der Science Fiction, durchaus realisierbar ist und dass es ungeachtet aller interessanten Möglichkeiten für Handlungen interessant auch deshalb ist, sich damit zu beschäftigen, weil wir hier auf Entwicklungen aufmerksam gemacht werden, die tatsächlich heute schon im Anlaufen sind und sie werden wahrscheinlich schneller sich verwirklichen, als wir uns das vorstellen, wenn Sie überlegen, dass Computer vielleicht 20 Jahre alt sind. Nun, eine sehr interessante Frage ist natürlich, wie sieht denn ein solches System aus? Sieht es wirklich aus wie ein Roboter, der menschenähnlich oder wie ein Abbild oder ein Missbild des Menschen aussieht? Oder müssen wir uns hier ganz andere Möglichkeiten vorstellen? Ich glaube, dass wir hier gewisse Vorbilder bereits in den ferngelenkten Werkzeugen vor uns haben. Solche ferngelenkte Werkzeuge wären brauchbar als Mittel der Ausführung für elektronische Intelligenzen. Gekoppelt mit solchen Ausführungswerkzeugen könnte man funktionsfähige Einheiten hervorbringen, die zum Teil selbstständig operieren können. Und ich würde meinen, dass sie zunächst einmal wie kleine Wägelchen aussehen, also nicht den Menschen als Vorbild haben mit Gliedmaßen und dergleichen, sondern dass sie als kleine Robotwägelchen umherfahren und dort etwa in der Fabrikation ihre Aufgaben übernehmen können. Und selbstverständlich wird diese Entwicklung allmählich vor sich gehen und wir werden uns daher, da wir dann teilhaben an dieser Entwicklung, nicht mehr wundern, weil wir nicht mehr plötzlich konfrontiert damit sind, sondern mit beobachten, wie diese Dinge wachsen. Nun, es gibt auch hier wieder gewisse Möglichkeiten. Erstens, man könnte einem solchen System eine datenverarbeitende Maschine direkt mitgeben als Steuerungs- und Kontrollorgan. Oder man hält dieses Steuerungs- und Kontrollorgan relativ klein und bildet es als einen sogenannten Satellitenrechner aus, also eine Recheneinheit, die irgendeiner Zentraleinheit angeschlossen ist. Das wäre zum Beispiel auch über Funk möglich. Man hätte dann den Vorteil, dass dieses agierende System von einer Intelligenz gesteuert ist, die es nicht mit sich herumtragen muss, sondern die irgendwo in der Ferne auf einem festen Standplatz sitzt und die Überlegungen leitet. Der Vorteil wäre der, dass dann jede einzelne funktionstüchtige Einheit Anschluss hätte an sämtliche Informationen der Welt, die in Datenbanken und datenverarbeitenden Systemen festgelegt ist. Und das wäre natürlich bereits ein Schritt in eine Dimension, die uns absolut unzugänglich ist. Überlegen Sie bitte, dass eine solche Einheit etwa, wenn sie mit irgendeinem Problem konfrontiert ist, unmittelbaren Zugriff zu sämtlichen Routinen hat, die bereits auf der ganzen Welt für vergleichbare Probleme ausgearbeitet wurden. Man könnte also unmittelbar im jeweiligen Moment der Konfrontation die bestmögliche Methode wählen, die zu einer Lösung des Problems führt. Nun, vielleicht sollte ich an dieser Stelle die Diskussion abbrechen und einige Worte über die Weltraumfahrt sagen. Und wir werden sehen, dass wir wieder zu dieser Problematik zurückkommen. Zunächst einmal kann ich es mir ersparen, die Schwierigkeiten zu schildern, die der Weltraumfahrt in ferne Sonnensysteme entgegenstehen. Die sind Ihnen allen bekannt, ich darf das voraussetzen. Aber was hier in diesem Zusammenhang interessant ist, ist etwa das, wie auf die Dauer das Problem gelöst werden wird, ob man nun Roboter oder Menschen mit Weltraumschiffen in die Ferne schickt. Und dieses Problem tritt natürlich stets dann auf, wenn es über Weltraumreisen geht, die über den Raum der Sonne hinweggehen. Es lässt sich zeigen, dass dann eine Generation oder die Zeit einer Generation nicht ausreicht, um Menschen dorthin zu bringen. Man müsste also etwas wie den Generationenflug postulieren. Und ich brauche nicht zu zeichnen oder zu skizzieren, welche Schwierigkeiten es macht, Menschen über Generationen hinweg in einer großen Zahl und mit der Umgebung, die sie brauchen, in die Ferne des Weltraums zu schicken. Nun, wenn es aber für normale Menschen nicht tragbar ist, dann könnte man immerhin die Frage stellen, ob es nicht möglich ist, den Menschen irgendwie umzufunktionieren, wenn ich das in diesem Zusammenhang hier so gebrauchen darf, ihn für eine Weltraumfahrt auszustatten, ihn anzupassen an diese Anforderungen, die dieses Problem ihm stellt. Und ich darf daran erinnern, dass von Biologen und Genetikern bereits die Möglichkeit erwogen wurde, Menschen zu züchten, die etwa keine üblichen Gliedmaßen mehr haben, sondern mit Greifschwänzen und Saugnäpfen ausgestattet sind, was die Bewegung im Raumschiff natürlich weitaus erleichtern würde. Aber trotzdem ist auch das noch nicht die Lösung, zu der man konsequent kommt. Wenn man das immer weiter überlegt, welcher Teil des Menschen eigentlich noch nötig ist für eine solche Weltraumfahrt und welcher Teil des Menschen überflüssig ist, dann kommt man zum Ergebnis, dass man genau genommen nur das Gehirn des Menschen in die Weiten des Weltraums schicken muss. Und dass dieses Gehirn natürlich dann mit einem Instrumentarium ausgestattet sein muss, das ein Funktionieren möglich macht. Und es ist durchaus denkbar, dass eine Koppelung zwischen Gehirn, Steuerelektronik und Ausführungssystem konstruiert wird. Und dann hätten wir bereits das Solo-Gehirn, das als Steuerungseinheit eines Raumschiffs, das sehr klein gehalten werden kann, in die weite Ferne hinausgeschickt wird. Nun, woher soll man ein solches Gehirn nehmen? Es ist wohl nicht möglich, es einem Menschen zu entnehmen, der an das normale Leben angepasst ist. Aber es bietet sich hier der Ausweg an, es einem Embryo zu entnehmen. Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil dann das Gehirn reifen könnte in der Adaptation an das Instrumentarium, das technische oder kybernetische, das ihm in diesem aktionsfähigen Raumschiff geboten ist. Nur dadurch kann es zu einem Gleichgewicht der Kontrollorgane, des Emotionsspektrums und der Umgebung kommen. Dass eine solche Möglichkeit ethische Probleme aufwirft, ist selbstverständlich. und ich glaube auch, dass keiner sie ignorieren wird. Sie zu lösen dürfte außerordentlich schwer sein. Und ich meine nur, man sollte rechtzeitig darüber nachdenken und diskutieren. Und ich glaube, dass als Anregung dafür die Science Fiction nicht die schlechteste Methode ist. Und vielleicht wissen Sie, dass uns die Möglichkeit der Herzverpflanzungen so sehr überrascht hat, dass wir in unserer Gesellschaft noch keine juristischen Regeln für diese Möglichkeit gefunden haben. Hier ist die technische Möglichkeit unseren Regeln, der Moral und Ethik vorausgegangen. Und wir fühlen uns jetzt überrascht und überrollt von einer Entwicklung, die durch die Technik hervorgerufen wurde. Und ich glaube, dieses sich überraschen lassen, dieses sich überrollen lassen durch technische Entwicklungen ist weder nötig noch wünschenswert. Und das ist einer der Gründe dafür, dass man sich der Zukunft zuwenden soll und dass man nicht vergessen sollte, dass wir nicht nur eine Vergangenheit haben, sondern auch eine Zukunft. Und ich darf erwähnen, dass ein solches Gebilde, das in den Weltraum hinausgeschickt wird, natürlich nicht nur mit Greifwerkzeugen oder mit Düsen und dergleichen ausgestattet ist, sondern auch mit Rezeptoren, also mit Sinnesorganen, die nicht dem gleichen müssen oder nicht nach dem Vorbild gebaut sein müssen, wie sie der Mensch sowieso hat, sondern dass man hier den Sinneseindrücken das bieten wird, was da die Umgebung des Weltraums eben zu bieten hat. Also ich könnte mir denken, dass man hier Organe einbaut, die die Lage im Raum an die Steuereinheit weiterleiten, vielleicht in Bezug auf Sternsysteme, dass man hier Strahlendetektoren einbaut, die verschiedenste Arten von Strahlen aufnehmen können. Und ganz nebenbei darf ich erwähnen, dass natürlich hier durch solche Möglichkeiten dem menschlichen Bewusstsein Emotionen oder Bilder oder wie man das nennen möchte, zugänglich werden, die bisher nicht zugänglich waren. Wir stoßen also hier, abgesehen von allen technischen Überlegungen, in Bereiche des Denkens und Empfindens hinein, die bisher nicht vorstellbar sind. Nun, wenn ich dieses Bild eines Kyborgs oder eines Solo-Gehirns, das eingesponnen ist in einen kybernetischen Organismus, entworfen habe, so möchte ich auf die Möglichkeit auch hinweisen, ein solches Gebilde im Raum der Aufgaben auf der Erde zu verwenden und darf vielleicht ganz kurz andeuten, welche Möglichkeiten hier denkbar wären. Die Möglichkeit, dass hier ein Gehirn oder auch ein Mensch, es ist hier dann auf der Erde ja keine Notwendigkeit dafür vorhanden, das Gehirn vom Menschen zu trennen, dass dieses Gehirn also kommuniziert, in Informationsaustausch tritt mit einer Maschine, dass die natürlich auch auf der Erde dann verwendet werden kann und dass sie ganz neue Möglichkeiten des Denkens gibt, ein symbiotisches Denken, ein Denken gemeinsam Mensch und Maschine, das durchaus im Bereich des Denkbaren liegt. Und wenn Sie sich vorstellen, dass an dieses Zentralgehirn oder an dieses Datennetz sich Menschen, viele Menschen auf einmal anschließen können, dann sehen Sie, dass das auch auf unsere Kommunikation untereinander Auswirkungen hat, nämlich insofern, als wir online von Mensch zu Mensch kommunizieren können. Das heißt also, dass das Wirklichkeit wird, das in vielen Science-Fiction-Romanen auf metaphysischem Weg erreicht wird, nämlich ein direkter Gedankenaustausch von Mensch zu Mensch hier über das datenverarbeitende System. Ich glaube, dass ich diese Möglichkeiten hier sowieso nur andeuten kann und keineswegs in allen Konsequenzen ausspinnen, aber sie dürften Ihnen gezeigt haben, dass auch wenn sie sich völlig auf die Realität beziehen, Dinge möglich sind oder Dinge möglich erscheinen, die von vornherein eigentlich in die Welt des Fantastischen gehören. Und es dürfte sich hier zeigen, dass viele Dinge, die heute fantastisch sind, morgen vielleicht Realität sein können. Vielleicht haben einige von Ihnen den Verzicht auf naturwissenschaftlich Unmögliches als eine starke Einschränkung der literarischen Möglichkeiten der Science Fiction empfunden. Ich glaube aber gezeigt zu haben, dass diese Möglichkeiten auch unter solchen Einschränkungen noch fantastisch genug sind. Dankeschön.
Meine Damen und Herren, ich möchte Herrn Dr. Franke recht herzlich für seine Ausführungen danken und wie ich an Ihrem Beifall gehört habe, haben Sie ihm ebenfalls schon dafür gedankt. Ladies and gentlemen, I really want to say thank you to Dr. Herbert Franke for his performance.